Ja, ich grüße euch ganz herzlich hier in den heiligen Hallen der heiligen Gemeinde von Halberstadt, von unserer Gemeinde in Aschersleben. Ja, mir ist aufgefallen, momentan predige ich öfter hier als in Aschersleben. Aber es ist ja noch etwas, was ich noch nachtragen muss. Ne? Ja, ich bin nachtragend heute. Und zwar, ja, ausgerechnet am Muttertag das Vaterunser. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, gell? Wir haben jetzt einen Zweiteiler gehabt. Heute kommt der dritte Teil des Vaterunsers. Da steckt so viel drin, dass ich also dreimal hier mich dazu äußern kann, möchte. Wir machen erstmal eine kleine Wiederholung sozusagen, aber ich möchte noch darauf hinweisen, es ist nicht unbedingt ein Widerspruch, wenn man am Muttertag über das Vaterunser redet, denn ein wunderschöner Vers in der Bibel, vielleicht denkt ihr jetzt gerade dran, Gott spricht, ich will dich trösten wie eine Mutter tröstet. Und dann wissen wir glauben an einen dreieinigen Gott. Gott, der sich in drei, ich sage jetzt mal Formen offenbart, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Geist heißt auf Hebräisch Ruach. Und das ist weiblich, dieses Wort. Vielleicht auch ganz interessant. Ja, und dann also zum Vater unser, der uns tröstet, wie eine Mutter tröstet. Wir schauen uns einfach nochmal an, was wir bisher, ja, das ist immer so klein da oben, gell, bisher so gehört haben. Jesus spricht, es ist eingebettet, dieses Vaterunser, im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt, in dieser, ich denke, wirklich größten Rede, die jemals gehalten wurde auf dieser Erde. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, letztes Mal darauf hingewiesen, haben, es ist schon geschehen, und führe uns nicht in Versuchung, das ist jetzt das, worum es heute gehen soll, führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen, erlöse uns von dem Bösen in anderen Übersetzungen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Euch fällt vielleicht auf, das ist hier etwas heller geschrieben. Ja, hier im fällt auf, oder? Man sieht so ein bisschen, das ist heller geschrieben. Das hat einen Grund, den werde ich euch natürlich auch noch verraten. Und dann kommt dieser Nachsatz, über den wir uns auch letztes Mal schon Gedanken gemacht haben, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ein ganz, ganz ernstes Wort, das wir nie vergessen sollten. Ja, ich habe darauf hingewiesen, es ist so ein bisschen wie dieser Fahrstuhl, der ja auch Vater unser heißt, Pater Noster. Man fährt auf der einen Seite hoch, es geht in dem Gebet auch zuerst hoch, wo wir uns quasi mit dem Himmel beschäftigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und habe darauf hingewiesen, es ist nicht so, wie manche Angst haben, wenn man mit dem Paternoster, wenn man das noch nicht kennt, dass man so rum rauf fährt und dann kopfüber wieder runter. Gott stellt uns nicht auf den Kopf, sondern es geht normal runter. Wir haben hier diese kleine Zeichnung hier, dieses GIF, diese technische Darstellung, wie der Paternoster nun wirklich abläuft. Und so ist es auch irgendwo mit dem Gebet des Vaterunsers. Wir haben dann gehört, es geht dann wieder von oben hinunter ins Erdgeschoss. Dann geht es aber noch weiter in den Keller der Sünde sozusagen. Und dann geht es wieder am Schluss im Ausblick nach oben. Wir haben darüber uns Gedanken gemacht, dass Gott, nachdem dieses große Lob Gottes stattfindet, gleich auf unseren Teller blickt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Was das bedeutet, welche Gebete damit eingeschlossen sein können. Dass es nicht nur um das Brot an sich geht, sondern um die Dinge des Bedarfs, was wir täglich bedürfen. Das interessiert Gott. Und er möchte, dass wir mit ihm darüber reden. Wir können uns auch immer sagen, ja Mensch Gott, du weißt es doch, du weißt doch alles. Aber es ist wie in der Ehebeziehung. Und da wissen wir vielleicht auch manches vom anderen und freuen uns doch, wenn wir einfach drüber reden können. Und Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte reden mit uns. Er möchte, dass wir diese Dinge ihm mitteilen. Auch wenn er sie schon längst weiß. Aber er möchte es von uns hören. Ja, so wie Jesus mal einen Kranken gefragt hat. Jesus hat gesehen, der ist krank. Es ist sehr offensichtlich, dass der gesund werden will. Und was macht er? Er fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sollte das sagen, was er will. Und das will Gott von uns auch, auch wenn es so ganz logische Dinge sind. Dann kommt die Vergebung, ganz zentraler Punkt, steht sozusagen mitten im Vaterunser. Vergib uns unsere Schulden, was wir dir gegenüber schulden. Das sind Dinge, die wir anderen Menschen gegenüber schulden, das schulden wir auch gegenüber Gott. Das hat immer mit Gott zu tun. Und dann dieses Wort, das wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Wir laufen in einer vergebenden, als Christen in einer vergebenden Haltung durch die Welt. Wenn jemand an uns schuldig geworden ist, uns es vielleicht bewusst ist, das wäre eigentlich das Ziel. Ich weiß, das schaffen wir nicht immer, wir sind schwache Menschen. Aber das wäre eigentlich das, worauf wir im Gebet hinarbeiten sollten, dass wir das den anderen nicht als Schuld zurechnen, dass wir ihm vergeben. Und ich habe das letztes Mal gesagt, das ist mein Wunsch für euch, wie auch für die Aschersleben, für alle Gemeinden letzten Endes, dass da so diese Stimmung herrscht, wenn einer auf mich zukommt und um Verzeihung bittet, weil er mir vielleicht Unrecht getan hat, dass ich ihm sagen kann, du, ich habe dir schon längst vergeben. So, und jetzt diese Nachsorge. Denn wenn ihr den Menschen... Achso, das hatten wir schon, Entschuldigung. Jetzt kommt die Vorsorge, das war's, genau. Also die Nachsorge war das mit dem Schuldvergeben und dem Vergeben haben. Und jetzt kommt Gottes Vorsorge, führe uns nicht in Versuchung. Also wir schauen sozusagen nach vorn. Das Vergehen war und jetzt, was kommt? Die Versuchungen, mit denen wir konfrontiert sind. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette oder erlöse uns von dem Bösen. Jetzt müssen wir verschiedene Fragen beantworten dazu. Erstmal, stimmt das überhaupt? Führt Gott uns in Versuchung? Wir denken vielleicht an einen Satz, der von dem Apostel Jakobus geschrieben wurde, im Jakobusbrief, Kapitel 1, 13 bis 14 steht das. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seinen eigenen Lüsten gereizt und gelockt wird. Das steht im Widerspruch, könnte man meinen, gell? Zum Vater unser. Wie das ablaufen kann oder abläuft vermutlich, das steht zum Beispiel sehr schön beschrieben im Buch Hiob. Da lesen wir in den ersten Kapiteln gleich, da wo es darum geht, dass dem Hiob so gut ging damals und er viele Kinder hatte, viel Besitz hatte und ja auch eine gewisse Funktion, Sieg über Feinde hatte. Das sind so diese Punkte, Gesundheit, die im Alten Testament unter Segen verstanden werden. Im Neuen Testament ist das ganz anders mit dem Segen. Aber da war das dieses Verständnis und bereits dieses Buch Hiob, dieses sehr alte Buch, vielleicht das älteste Buch der Bibel überhaupt, von dem Datum, wo es geschrieben wurde, her gesehen, das zeigt uns schon diesen Ausblick, dass unter Segen auch was anderes verstanden werden kann, nämlich wirklich die Herzenshaltung Gott gegenüber. Das ist letzten Endes der neutestamentliche Segen, dieses Wissen, dass Gott mit uns ist und uns vergeben hat. Und hier lebt er aber im alttestamentlichen Segen und hat sehr viel. Und dann plötzlich passiert Folgendes. Der Satan kommt zu Gott, er hat offensichtlich Zugang zu Gott. Er sagt dann aber auch, dass er auf der Erde umhergestreift ist. Ja, also er ist mal hier, mal da. Und das kommt er zu Gott und bittet Gott um Erlaubnis, Hiob alles Mögliche an Bösem antun zu dürfen. Gott hat ihn gefragt, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen, wie treu er ist und zu mir hält? Und dann sagt der Satan so sinngemäß, ja, das ist kein Wunder, du tust ihm ja auch nur Gutes, so klar, dass er zu dir hält. Und dann bittet er ihn um Erlaubnis, ihm Böses antun zu dürfen, also ihn zu testen. Ist er dann wirklich noch Gott gegenüber loyal? Und Gott erlaubt es ihm. Er erlaubt dem Satan, Böses dem Hiob anzutun, um ihn in Versuchung zu bringen und dahin zu führen, dass er Gott absagt. Wenn wir also hören, dass Gott jemanden in Versuchung bringen will, etwas gegen ihn zu tun oder ihm abzusagen womöglich sogar, dann ist das nicht eine direkte Falle, die Gott uns stellt, sondern er lässt es zu, dass der Satan uns in Versuchung führt. Wir haben gelesen, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen, das kann heißen das Böse, aber auch der Böse. Und vermutlich ist der Böse gemeint, von dem Satan. Das ist auch in dem jetzt hier griechischen Urtext nicht so ohne weiteres grammatikalisch auseinanderzuhalten. Aber die Experten, ich habe mich ja hier mit vielen Dingen auf Auslegungen von dem Wolfgang Nestvogel, diesen Hannoveraner Theologen, bezogen, und er sagt, im grammatikalischen Zusammenhang ist hier ganz offensichtlich eine Person gemeint. Also nicht das Böse, sondern der Böse, der Satan. Und da sind wir beim Hauptproblem unserer Zeit. Es gibt viele Hauptprobleme, aber ich denke, ein ganz wichtiges Problem ist, dass viele Menschen in unserer aufgeklärten Gesellschaft nur müde lächeln, wenn sie das Wort Satan hören. Das ist ja mittelalterlich, da denkt man an ein ziegenbeiniges Monster, das ein paar Hörner hat, und Menschen dann irgendwann in einem Kessel übers Feuer hält und brät. Und also das ist sicherlich nicht das, wie wir uns vorstellen müssen, dass der Satan ist. Wir stellen auch fest, dass Jesus selbst nie so harmlos vom Satan gedacht hat. Er hat selbst Versuchung durch den Satan erlebt. Wir lesen das im Lukas-Evangelium sehr schön beschrieben, diese Versuchung Jesu, aber nicht nur dort. Und er warnt seine Jünger, diesen Satan ja nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Satan, das wäre eigentlich ein Thema für eine eigene Predigt. Wir hören in der Bibel auch zum Beispiel im Propheten Hesekiel einiges über den Fall Satan sozusagen. Da gibt es schon Hinweise auch, wie wir das zu verstehen haben, der ursprünglich ein ganz glänzender Engel war und dann aber sich gegen Gott gestellt hat. Und er ist der eigentliche Versucher, nicht Gott. Satan hat zwei, ich sag mal, Arten oder Sorten von Menschen am liebsten. Menschen, die ihn anbeten. Das ist interessant, ich habe vorhin gesagt, viele lächeln nur müde, aber es gibt Satans Jünger auch heute, und das ist gar nicht so unmodern. Gibt es nicht wenige im sogenannten aufgeklärten Westen, die dem Satan anhängen. Auch Hexenkult und solche Dinge gehören in diese Richtung. Manche geben sich nur so, da steckt nicht so viel dahinter, aber manche betreiben das ganz ernsthaft. Die sind ihm natürlich recht, aber auch Menschen, die denken, dass es ihn gar nicht gibt, die sind ihm genauso recht. Und das ist sicher die Mehrheit heute. Er ist für uns unsichtbar, aber er kann trotzdem reden. Genauso wie Gott für uns unsichtbar ist, aber trotzdem zu uns reden kann und will. Ich gehe kurz auf den Anfang der Bibel ein. Und wenn ihr das Bild hier gesehen habt, habt ihr da vielleicht schon dran gedacht, da ist eine Schlange zu sehen und dahinter ein Zaun, da ist also eine Trennung, und dahinter eine bunte Blumenwiese und ein Baum, das ist ein Apfelbaum, ja, manche denken ja, das war ein Apfelbaum, der da stand und Adam und Eva haben eine Apfelfrucht gegessen, aber das steht nicht in der Bibel, das steht ja nur von dem Baum beschrieben, und das soll also anspielen auf das Paradies, auf den Anfang der Schöpfungsgeschichte. Gott hat den Menschen erschaffen und er war im Paradies zunächst, und dann kam Satan in Gestalt einer Schlange. Die Schlange ist kein böseres Tier als alle anderen auch, aber diese Schlange hat Satan damals benutzt, um der Eva zu begegnen. Die Menschen haben die Schlange noch nicht als Feind gesehen, so wie heute viele Menschen, die dann sich ein bisschen ekeln vor Schlangen. Es war vielleicht sogar ein attraktives Geschöpf, ja, mit so sehr eleganten Bewegungen, sich da entlang geschlungen, und ja, mag sehr attraktiv gewirkt haben. Dieses Bild ist der Paradiesgarten, der vor einigen Jahren auf der Bundesgartenschau in Brandenburg dargestellt worden ist. Ich fand das eine sehr schöne, ja, wie sagt man, Installation. Hinter dem Zaun liegt Eden, das Paradies, der Paradiesgarten, das verlorene Paradies, und davor windet sich die Schlange, und wir lesen im ersten Mose, im ersten Buch Mose, im Kapitel 3, da fragt diese Schlange, spricht der Satan, die Eva, sollte Gott gesagt haben, eine interessante Frage, also allein dieser Einstieg in die Frage ist interessant, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten? Hat er das gesagt? Müssen wir nachdenken, jetzt muss man die Geschichte gut kennen. Da muss man wirklich auf jedes Wort achten. Es sind so wenige Sätze nur, wo diese Begebenheit geschildert wird, aber da ist jedes Wort wichtig. Das hat Gott nicht gesagt. Ja, die Schlange sagt, Ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten. So hat Gott das nicht gesagt. Was hat Gott gesagt? 1. Mose 2, Vers 16, 17. Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten. Oh, aha. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Oh, ein einziger Baum war verboten. Und jetzt sagt die Schlange, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten. Das ist schon mal Taktik, ne? So das zu verallgemeinern. Es geht aber noch weiter. Ja? Also zunächst mal stellen wir fest, Satan hat falsch zitiert. Das ist auch heute eine verbreitete Taktik, bis hinein in die hohe Politik. Dass man falsch zitiert, dass man Kleinigkeiten umstellt und den Sinn entstellt, der eigentlich dahinter steckt. So werden Politiker denunziert und verlieren ihren Job, ihre Position mit dieser Methode, die auch bis in den Journalismus leider hineingeht und gerade in der Geschichte Israels, in der jüngeren Geschichte Israels auch sehr oft praktiziert wurde. Wir haben ein Gemeindemitglied bei uns, er ist nicht direkt Mitglied, aber seine Frau, der Ralf Marx, also die Anke Marx, kennen vielleicht einige von euch, und ihr Mann, der Ralf Marx, der hat sich über Jahre mit der Geschichte Israels befasst und hat bei uns einen Dreiteiler gehalten als Vortrag und hat viele dieser Dinge aufgearbeitet, stehen einem teilweise die Haare zu Berge, was da politisch gelaufen ist. Gut, aber das nur als Randnotiz, vielleicht für euch mal interessant, ihn einzuladen, er hält sich ja auch bei euch gern mal diese Vorträge. Ja, was passiert nun? Der Satan fragt also, ihr sollt nicht essen, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten. Also er hat falsch zitiert, aber Eva ist verwirrt. Und jetzt, was macht sie? Sie zitiert selber falsch. Die Antwort, da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Okay, das stimmt. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Also da stand da nicht drin, rührt sie auch nicht an. Ja, da ist sie noch zu weit gegangen sogar. Ja, dass sie Früchte nicht anrühren soll, hat Gott auch nicht gesagt. Darauf sagt die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass wenn ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist der Wunsch vieler Menschen. Sein wie Gott. Satan stellt Gottes Wort in Frage. Sollte Gott das wirklich so gemeint haben? Sei doch nicht so kleinlich, ein bisschen kannst du doch ruhig weglassen von Gottes Wort. Er nimmt etwas weg von Gottes Wort. Das war das Erste. Und dann kommt der Mensch und fügt noch etwas hinzu. Ja, nicht anrühren, es ist zugefügt. Und das nutzt der Satan wiederum, um Gott als den hinzustellen, der uns nur etwas vorenthalten will. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft sie nicht anrühren, aber Satan nutzt das und sagt, ach Gott, der ist so kleinlich und macht das ruhig. So funktioniert Versuchung. Es wird etwas von der Bibel weggenommen und anderes hinzugetan. Gott erscheint kleinlich, als würde er uns etwas wegnehmen wollen. Wir sollen also Gott bitten, dass er uns davor bewahrt, dass wir in solche Versuchungen geraten, an seinem Wort herumzudeuteln und damit unser Fehlverhalten rechtfertigen zu wollen. Vielleicht ist die schlimmste Versuchung, wenn wir unsere Fehler nicht mehr einsehen wollen und auch noch scheinbare Argumente aus der Bibel zur Rechtfertigung heranziehen, nach dem Motto, sollte Gott gesagt haben. Dafür möge unser himmlischer Vater uns bewahren. Das ist das Ziel dieses Gebetes. Bewahre uns vor der Versuchung. Und jetzt kommt noch etwas aus dem Jakobusbrief. Da steht noch etwas, was eigentlich zunächst mal im Widerspruch zu stehen scheint. Gleich zu Beginn, im zweiten Vers steht im Jakobusbrief, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Oh, und jetzt sollen wir beten, dass wir nicht in Versuchung geraten, obwohl das ja Freude ist. Der Jakobus schreibt weiter, indem er erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Sollen wir nun um Bewahrung vor Versuchung bitten oder sollen wir uns über Versuchungen freuen? Beides ist richtig. Jeder ernsthafte Christ kennt die Versuchungen des Satans, wie er uns zu falschem Tun verleitet und uns auch noch scheinbare Argumente aus der Bibel präsentiert. Solche Situationen sollen uns ins Gebet treiben. Wir sollen bei unserem himmlischen Vater Schutz suchen und ihm danken, wenn wir standhaft bleiben können. Denn es war seine Kraft, die uns das ermöglicht hat. Aber wir sollen nicht auch noch um Versuchungssituationen beten oder sie herbeisehnen, sondern Gott um Bewahrung bitten. Er kennt unsere Schwächen. Er weiß, wie schwach wir oft sind. Deswegen dieses Gebet. Also wenn es passiert, kann es uns ruhig in den Dank treiben. Das ist richtig. Aber grundsätzlich bitten, dass uns Gott bewahrt vor der Versuchung. Da gibt es eine nette Geschichte von einem kleinen Mädchen, das eines Tages sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hatte. Ein paar Tage später erzählt sie das, ja, wie kleine Kinder oft so sind, die sind nicht so gehemmt wie die Erwachsenen, und erzählt das in der Schulklasse. Und dann fragt sie der Lehrer, sag mal, wo ist denn der Herr Jesus jetzt? Das Mädchen antwortet mit strahlenden Augen, Jesus wohnt in meinem Herzen. Da sagt der Lehrer, nun gut, aber was magst du, wenn morgen der Teufel kommt und an deinem Herzen anklopft? Das Mädchen überlegt eine Weile und sagt dann, Herr Lehrer, wenn der Teufel morgen an meinem Herzen anklopft, ich würde Jesus an die Tür schicken. Ja, das klingt sehr kindlich, aber das ist es, so sollen wir handeln. Ja? So diese, ja, werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Gell? Und das sind diese Punkte, die er meint, denke ich, ja? Dass wir da ganz ungezwungen oft sind. Wir denken manchmal so kompliziert und meinen, wir müssen selbst was schaffen. Immer Jesus vorschicken. Der Kampf mit unserer eigenen Schwäche überfordert uns, ich weiß das sehr wohl. Ja. Aber wenn Jesus in unserem Herzen ist, können wir ihn an die Tür schicken. Wir können Jesus sagen, Herr, du siehst meine Schwäche, meine Sünde, die ich einfach nicht loswerde. Immer wieder falle ich hinein, immer wieder holt mein Stolz mich ein. Immer wieder sage ich oder tue jene schlimme Sache. Jesus, nimm du dich dieser Sache an. Jesus selbst wurde in der Wüste dreimal versucht, indem der Satan Gottes Wort falsch auslegte. Er hat aus Gottes Wort zitiert, dreimal. Ja, auch hier wieder, ne? Nach dem Motto, sollte Gott gesagt haben. Und in dem Fall sogar, das hat doch Gott gesagt. Aber er hat es in den falschen Zusammenhang gestellt, wie es ja heute auch viele Menschen gerne tun, dass man Dinge herausgreift. Ja, das Schwert, vorhin war es im Lied mal dran, ja, dass das herausgegriffen wird und dann als kriegerische Botschaft der Christen dargestellt wird. Dabei ist das Schwert Gottes das Wort, mit dem wir argumentieren sollen. Wenn es im Zusammenhang gestellt ist, ist alles klar. Ja, und so hat es der Satan mit Jesus getan. Er zitierte dreimal aus dem Alten Testament. Wenn wir in den Versuchungen entgehen wollen oder ihnen widerstehen wollen, dann brauchen wir drei Dinge. Wir brauchen Jesus in unserem Herzen. Wir brauchen das Gebet um Bewahrung. Wir brauchen das Wissen um Gottes Wort, das tägliche Bibelstudium. Dann können wir so reagieren, wie Jesus reagiert hat, indem wir dann auch aus dem Wort, mit dem Schwert Gottes gewissermaßen, auf den Satan eingehen. Ist auch interessant, der Satan, so kann man es aus der Bibel sehen, der schießt feurige Pfeile ab. Ja? Das ist dieser Reiter in der Offenbarung, der mit Pfeil und Bogen auftritt. Das ist satanisch. Das ist eine Waffe, die Fernwirkung hat. Das Wort Gottes ist das Schwert, das hat Nahwirkung. Das ist im Nahkampf erprobt. Das ist ein Unterschied. Ja? Da geht es um Nähe. Und der Satan, der schießt weit. Also da muss man sehr aufpassen. Ja, tägliches Bibelstudium. Jesus hat ja auch dann mit Gottes Wort reagiert und hat dreimal den Satan damit in die Schranken gewiesen. Nach dem Bitten um Gottes Fürsorge, nach dem Bitten um Gottes, also dieses tägliche Brot, um Gottes Nachsorge, Sündenvergebung und um Gottes Vorsorge, führe uns nicht in Versuchung, richten wir unseren Blick wieder ganz nach oben. Wir lassen den Paternoster aus dem Keller unserer Schuld wieder hoch in Gottes Reich fahren. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe das vorhin etwas heller geschrieben gehabt, denn es gibt ja tausende von Handschriften, ja, also die Überlieferung der Bibel, die ist sowas von einzigartig mit diesen unglaublich vielen Handschriften, sehr, sehr alten Handschriften. Und immer wieder wird es angezweifelt, seltsamerweise. Und in den ältesten Handschriften ist diese Ergänzung nicht enthalten. Also da gibt es schon kleine Unstimmigkeiten, das müssen wir einfach so eingestehen. Das steht da nicht drin. Deswegen ist es in manchen Bibeln eingeklammert oder irgendwie kenntlich gemacht. Das habt ihr vielleicht in eurer Bibel auch schon gesehen, dass es da ein bisschen besonders gekennzeichnet ist. Das ist der Grund. Aber offenbar haben die ersten Christen diesen Satz eingefügt, um am Ende des Gebets nochmal eine Verherrlichung Gottes, also diesen Blick, Paternoster, in die andere Richtung, wieder nach oben zu richten, auf sein ewiges Reich, auf seine ewige Kraft, auf seine ewige Herrlichkeit. Es ist eine Anfügung, die in keinerlei Widerspruch zu der Botschaft der Bibel steht. Deswegen denke ich, es ist kein Problem, wenn man sie mit ins Gebet einfügt. Dieser Blick ist es, der uns hilft, den Versuchungen zu widerstehen. Dein ist das Reich. Gott, es geht um dich. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und das in Ewigkeit. Amen, dieses Wort der Bestärkung. Ja, und so können wir vielleicht dieses Gebet zusammen beten. Ihr habt es ja ohnehin immer zum Abschluss des Gottesdienstes. Ist das okay, wenn ich das jetzt hier so mal an mich reiße und dieses Gebet mit euch beten möchte? Das Vaterunser. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.